Es ist nicht wie ein mathematisches Problem, wo man genau sagen kann, so und so muss man es machen. Hier und hier ist das Problem. Es ist viel nebulöser als das. Aus den Untersuchungsberichten sieht man, da waren Leute, die sagten, okay, es besteht ein Risiko, aber schieben wir es doch einfach beiseite.
Es ist Mitte März 2023, als die Nachricht kommt, die Credit Suisse ist pleite. Die Schockwelle, die folgt, führt zu einem globalen Einbruch an der Börse. Es ist der erste Konkurs einer systemrelevanten Bank seit der Finanzkrise von 2008 und es handelt sich um eine Schweizer Bank. Hinter dem Desaster steht in erster Linie eine nicht funktionierende Governance. Mein Name ist Nicoletta Cimino. Gemeinsam erkundigen wir in dieser Podcast-Reihe die Herausforderungen von nachhaltiger Finanzwirtschaft. Und heute blicken wir auf den Zusammenbruch der Credit Suisse und versuchen, Lehren daraus zu ziehen. Es ist eine Zahl, die Eindruck macht. 52 Millionen Franken hat der Präsident der Credit Suisse, Urs Rohner, in seiner 10-jährigen Aufsichtstätigkeit erhalten an Vergütungen. Gleichzeitig häuften sich die finanziellen Rückschläge in Millionenhöhe in der Zeit, als Urs Rohner in seinem Amt war. Wie ist das möglich? Wie konnte sich der Präsident, der eine Reihe von Fehlentscheidungen traf, so lange an der Macht halten und gleichzeitig so viel Geld kassieren? Meine Kollegin Mary Vakaridis wollte diese Fragen beantwortet haben und traf sich darum mit Mathilde Farin. Sie ist Journalistin in Zürich und sie hat ein Buch geschrieben über das Ende der Credit Suisse. Es heißt «La Chute», also «Der Fall», und ist im Slatkin Verlag erschienen. Für Mathilde Farin ist eine der Hauptursachen dieses Wirtschaftsdramas, dass die Banker der Credit Suisse zu viele Risiken eingegangen sind. Sie hätten von Gier getrieben einfach zu viele Fehler gemacht.
Was die Manager dazu brachte, diese verrückten Risiken einzugehen, war eindeutig die Profitgier. Übrigens waren es nicht nur Manager, sondern viele Ebenen in der Bank. Natürlich gab es auch Leute, die gute Arbeit gemacht haben. Einige Banker sind zu hohe Risiken eingegangen, weil die Aussicht auf Gewinne und die Geldgier zu groß waren. Hat sich das Vergütungssystem der Credit Suisse von anderen Banken in der Schweiz oder im Ausland unterschieden? Nein, nicht unbedingt. Tatsächlich wurde es nach der Krise von 2008 sogar etwas gestrafft. Das Vergütungssystem war bei allen Banken gleich. Aber die Risikokultur war nicht gesund und das war ein Problem.
Nun könnte man meinen, dass sich die Banker der Risiken vielleicht nicht ganz bewusst waren. Aber das stimmt nicht. Das Überraschende ist, alle Warnsysteme bei der CS hatten funktioniert.
In den Untersuchungsberichten ist zu lesen, dass das System die Risiken erkannt und gemeldet hat. Dann aber ignorierten die Verantwortlichen die Alarmzeichen schlichtweg. Es stimmt ja auch, es gibt keine Prämie für die Leute, die warnen. Das alles ist die Folge einer bestimmten Unternehmenskultur. Es ist nicht wie ein mathematisches Problem, wo man genau sagen kann, so und so muss man es machen, hier und hier ist das Problem. Es ist viel nebulöser als das. Aus den Untersuchungsberichten sieht man, da waren Leute, die sagten, okay, es besteht ein Risiko, aber schieben wir es doch einfach beiseite. Banken sind von Natur aus risikoaffin. Ist ja auch klar. Das Geschäft einer Bank besteht darin, mit kurzfristig erhaltenem Geld langfristig Kredite aufzunehmen und zu verleihen. Das ist riskant. Wenn man dann ein schlechtes Risikomanagement und eine schlechte Unternehmensführung mischt, ist es viel schlimmer als in anderen Branchen. Der Zusammenbruch bei der Credit Suisse ist wichtig, aber er könnte auch in jeder anderen großen Bank passieren, die als systemisch gilt.
Die Credit Suisse war ein bisschen die Verkörperung der Klischees, die es über Zürcher Banker gibt. Banker, die teure Uhren und Designeranzüge tragen. Der Hauptsitz am Paradeplatz ist von Luxusboutiquen umgeben, in denen sie, so das Klischee, zu Beginn des Jahres ihre Boni verprassen. Auf internationaler Ebene hob sich die CS mit ihren Ambitionen von anderen europäischen Banken ab. Man sah sich bei der Credit Suisse als Global Player, der seinen Platz an der Wall Street beansprucht.
Die Credit Suisse wollte im Rennen vorne sein. Sie unterschied sich zu anderen Banken darin, dass sie nicht traumatisiert war von der Bankenkrise 2008. Andere Banken waren das und sie reduzierten deshalb ihr Investmentbanking. Entweder aus eigenem Antrieb oder behördlichem Druck. 2008 kam die CS glimpflich davon, musste nicht vom Staat gerettet werden. Die Credit Suisse war der Meinung, dass sie es besser gemacht hat als alle anderen und stellte ihr Geschäftsmodell oder ihre Risikobereitschaft nicht in Frage. Aber im Vergleich zu den großen Wall Street Banken war sie immer noch ein kleiner Spieler. Um im Rennen zu bleiben, ging sie also zu viele Risiken ein.
Um in der Liga der Großen an der Wall Street mitzuspielen, musste sich die Credit Suisse im Investmentbanking profilieren, das heißt in der Finanzierung von Unternehmen mit dem Kauf und Wiederverkauf von Aktien, dem Einsatz komplizierter Finanzinstrumente, die Gewinne, aber auch Verluste vervielfachen. Um auf diesem Gebiet zu spielen, muss man einen sehr breiten Rücken und viel Geld haben. Die Credit Suisse benahm sich da, wie die Franzosen sagen, wie ein Frosch, der größer sein will als der Ochse. Man überschätzte sich also.
Das Syndrom des Frosches, der sich größer als der Ochse machen will, das ist sicher da gewesen. Die Bank wollte das Prestige, zu den großen Banken der Wall Street zu gehören, nicht aufgeben. Und auf der anderen Seite versprach das Investmentbanking enorme Gewinne. Das Kerngeschäft der Schweizer Banken ist die Vermögensverwaltung. Da hat man stabile, stete Entwicklungen. Aber im Investmentbanking kann es plötzlich enorme Gewinne, aber auch enorme Verluste geben.
Beim Untergang der Credit Suisse spielte Urs Rohner eine wichtige Rolle. Er war im wirtschaftlichen und sozialen Leben Zürichs sehr präsent, verkörperte Eleganz und Erfolg. Heute gilt er in den exklusiven Zirkeln als persona non grata. Rohner trat 2004 in die CS ein und machte einen steilen Aufstieg. Im Jahr 2011 wurde er Vorstandsvorsitzender und sollte dies 10 Jahre lang bleiben. In dieser Zeit aber häuften sich die Skandale. Mosambik, Steuerhinterziehungen, Manipulationen der Liborzinssätze. Es ging um hunderte Millionen Dollar. Die CS-Aktie verlor innerhalb 10 Jahren 80% ihres Wertes. Als dann die Bank am Rande des Abgrunds stand, musste er gehen. Und er ging mit 52 Millionen Franken an Vergütungen.
2014 verhängten die Amerikaner gegen die Credit Suisse eine Geldstrafe in der Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung durch US-Steuerzahler. Urs Rohners erste Reaktion war, dass er im Radio sagte: Ich bin ein unbeschriebenes Blatt. Dabei war er seit 10 Jahren dabei. Er kann die Probleme nicht erst einige Wochen oder Monate zuvor entdeckt haben. Also gab es zumindest eine Art Laissez-faire, eine Leichtfertigkeit, die der Bank und ihren Angestellten viel Geld gekostet hat. Wie ist es möglich, dass Urs Rohner so lange geblieben ist? Das ist eine sehr gute Frage und ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber so funktioniert die Aktionärsdemokratie. Wir haben viele Leute, die nicht abstimmen, weil sie über Pensionsfonds investiert haben oder weil sie nicht genug über die einzelnen Fälle wissen. Und dann hatte Urs Rohner genug Charisma, um die wichtigen Aktionäre zu überzeugen, und am Ende wurde er wiedergewählt. Dieses Laissez-faire wirft viele Fragen auf. Die Ergebnisse der Bank waren nicht gut. Die Aktie ist in all den Jahren, in denen er der Bank vorstand, nur gesunken. Also ja, das wirft viele Fragen über die Rolle der Aktionäre auf. Das ist vielleicht eine der Lehren aus diesem Fall, dass die Aktionäre ihre Rechte nicht wahrgenommen haben.
Auf der Seite der Aktionäre gab es jedoch Versuche, das Ruder herumzudrehen. Die Ethos-Stiftung, welche die Interessen verschiedener Pensionskassen vertritt, sprach sich seit 2017 bei jeder Generalversammlung gegen die Wiederwahl von Urs Rohner aus, ohne Erfolg. Warum?
Für mich ist das ein Rätsel. Warum konnte Ethos nicht mehr Aktionäre überzeugen? Die Faktenlage war klar. Was für einen Aktionär interessant ist, ist der Aktienkurs und natürlich auch die Dividenden. Es gab aber viele Verluste, die Aktie war miserabel. Die Anliegen von Ethos hätten also viel mehr Resonanz auslösen müssen. Was ist genau passiert? Das System beruht auf einer Aktionärsdemokratie, die fast karikatural ist. Ethos hatte die Fakten auf ihrer Seite, als sie sich gegen Rohner stellte. Aber ihr Vorgehen blieb erfolglos. Und dann gab es ja auch noch einen Generaldirektor, der die Bank leitete. Rohner hat Brady Dugan zu lange an der Macht gelassen. Und dann kam Tidjane Thiam. Das fing sehr gut an, endete aber sehr schlecht. Es war eine Wahl, die mir auch heute noch ziemlich gewagt und interessant erscheint. Ich denke, die Schuld muss auf mehrere Schultern verteilt werden.
Wenn ich jetzt Mathilde Farin zuhöre, denke ich, dass es eigentlich unfassbar ist, was mit der Credit Suisse passiert ist. Das Management verleugnete die sich anbahnende Katastrophe. Die Risiken wurden systematisch kleingesprochen. Fast wie im Casino, wo gewisse Spieler nicht anders können, als immer weiter zu spielen.
Das Interessante am Fall der Credit Suisse ist, dass die Alarmsysteme nicht nur gut funktionierten, sondern auch wirklich state of the art waren. Alles, was man brauchte, war vorhanden. Die Warnungen waren da. Es gab Warnungen im Fall des Hedgefonds, der bankrott ging und der Credit Suisse über 5 Milliarden Verluste bescherte. Warnungen, die ständig ignoriert wurden. Das sieht man auch an dem Fall des Star Managers in Genf, der Kunden hatte, sehr reiche Kunden in Osteuropa. Es gab nicht nur Warnungen, die ignoriert wurden, sondern der Mitarbeiter wurde sogar befördert. Es ist wirklich verblüffend. Es war nicht das Überwachungssystem, das nicht funktionierte. Man gab ihm einfach nicht das Gewicht, das es verdient hätte.
So viel zu den internen Missständen bei der Credit Suisse. Aber auch auf einer übergeordneten Ebene gab es Versäumnisse. Die Banken werden theoretisch von staatlichen Stellen streng überwacht. Denn wenn sie Probleme haben, zerstört das Vertrauen in die gesamte Finanzwirtschaft. Die staatlichen Aufsichtsorgane sorgen also dafür, dass es nicht zu Fehlentwicklungen, zu Missbrauch oder eben zu Pleiten kommt. In der Schweiz ist es die FINMA, die diese Rolle hat. FINMA ist die Abkürzung für Eidgenössische Finanzmarktaufsicht. Doch die FINMA reagierte zu spät.
Die FINMA sagt selbst, dass sie personell nicht ausreichend ausgestattet ist. Meiner Meinung nach besteht ihr Hauptfehler darin, dass sie dies nicht früher gemeldet hat. Wenn man einen Auftrag erhält und nicht über die nötigen Mittel verfügt, um ihn auszuführen, sollte man nicht erst nach einer Katastrophe darauf hinweisen. Der Konkurs der CS bedrohte immerhin die gesamte Schweizer Wirtschaft. Die FINMA hätte schon viel früher sagen müssen, dass sie nicht über die Mittel verfügt, um die Credit Suisse zu überwachen. Man hat die Versäumnisse der FINMA zwar festgestellt, aber bis jetzt ist nichts passiert. Wir müssen auf jeden Fall die Ergebnisse der Untersuchung der PUC abwarten. Eigentlich sind wir den Umständen entsprechend gut weggekommen. Die CS wurde von der UBS übernommen, die auf die Staatsgarantie verzichtet. Der Bund hat also einige Gewinne mit der zur Verfügung gestellten Garantie gemacht. Wir sind glimpflich davon gekommen. Und da besteht das Risiko, dass wir jetzt sagen, boah, alles halb so schlimm. Was sollen wir also ändern? Es geht uns ja nicht schlecht. Ich denke, das wäre ein großer Fehler. Werden sich die Aktionäre in Zukunft stärker für die Manager und ihre Taten interessieren, bei den Unternehmen, in die sie investieren? Wenn ja, wäre das etwas Positives in diesem ganzen Debakel. Eine Krise solchen Ausmaßes kann sich bei der UBS, ja bei jeder großen systemischen Bank wiederholen. Deshalb sollte die Frage nicht nur die Schweiz interessieren. Die Behörden in anderen Ländern haben schnell gesagt, dass die Situation bei ihnen anders ist. Aber eigentlich ist das nicht so, denn das Geschäft der Banken ist von Natur aus riskant. Kommt da ein Management mit dazu, das Fehler macht, kann das jederzeit wieder passieren. In der Schweiz ist die Bank, die wir noch haben, riesig. Folglich muss man entweder beschließen, ihr ein etwas engeres Korsett zu verpassen, um zu verhindern, dass man in die gleiche Situation gerät, oder man beschließt, dass man keine so großen Banken haben kann. Das ist eine Frage, die beantwortet werden muss. Wollen wir die UBS, diese Großbank, behalten, die eine Art Flaggschiff des Schweizer Finanzplatzes ist? Oder sind wir der Meinung, dass sie ein zu großes Risiko für die Schweiz darstellt? Das ist eine Frage, die sich jeder stellen kann und muss, da sie uns alle betrifft. Ich möchte den Aktionären, den Bürgerinnen sagen, dass sie nicht einfach ein neues Kapitel aufschlagen sollten. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir mit der letzten großen Bank umgehen, die uns noch geblieben ist. Können wir so weitermachen? Ich denke, das geht nicht. Welche Kontrollen brauchen wir? Sollten wir weitere Kontrollinstanzen hinzufügen oder sollten wir die Bank sogar aufteilen? Das sind Fragen, die wir uns weiterhin stellen müssen. Diese Diskussion sollte nicht geschlossen werden.
Was bei der CS auffällt, die Topmanager haben nicht wirklich die Verantwortung für ihr Tun übernommen, sondern die Schuld auf Einzelne geschoben, die diese Fehler gemacht haben sollen.
Man gibt einer kleinen Gruppe oder einem einzelnen Angestellten die Schuld, der sich nicht an die Regeln gehalten habe. Aber wenn es so viele davon gibt, dann hat es System. Es wurde sogar das Wort Rogues, Englisch für Schläger, verwendet. Aber wenn man fast überall Rogue-Employees hat, dann ist etwas systemisch falsch.
Den Untergebenen die Schuld zu geben, wenn die Firma am Boden liegt, eine klassische, aber nicht allzu elegante Strategie. Was es bräuchte, ist eine starke Kontrollinstanz und starke Aktionäre, die ihre Rechte wahrnehmen. Sie müssen die Berichte lesen, an den Generalversammlungen abstimmen und ihre Rolle als Wächter wahrnehmen. In der nächsten Folge geht es wieder um die Credit Suisse. Wir werden darüber sprechen, wie die CS in fossile Energien investierte. Und immer mehr Banken, die es ihr gleich tun. Wir hören uns.